Schönen guten Morgen. Vorhin kam Alex zu mir, als ich hier vorne saß und sagte, dass nicht jeder heute Morgen Schweizerdeutsch versteht, ob ich darauf achten könnte, dass ich nur Hochdeutsch rede. Und dann fiel uns beiden ein, ich kann ja auch nichts anderes. Von daher ist heute meine Schwäche eure Stärke. Heute ist der dritte Teil einer Predigtreihe von 5 Predigten über den Galaterbrief. Wir haben angefangen mit dem ABC des Glaubens, das Evangelium oder die gute Nachricht, wie es auch übersetzt heißt, das Evangelium und ihre Fälschungen. Und das war bedeutsam, weil im Galaterbrief fängt Paulus sofort damit an, er fällt mit der Tür ins Haus und redet darüber, dass sie doch eigentlich die gute Nachricht von Jesus, von dem Gekreuzigten gehört hätten und was das für sie bedeutet und dass sie davon schon abgewichen sind. Offenbar war schon in dieser frühen Zeit der ersten Kirche waren viele Missverständnisse da über was überhaupt mit Evangelium zu verstehen ist. Ich gehe davon aus, weil es in der Bibel schon so früh Missverständnisse darüber gab, was macht eigentlich den christlichen Glauben im Kern aus? Und auch, weil ich das selber immer wieder erlebe, dass ich wieder anders vom christlichen Glauben etwas denke oder höre, dass auch heutzutage ähnliche Missverständnisse da sind. Und von daher tut es gut, auch heute beim dritten Mal gerade über ein Kernthema des christlichen Glaubens zu sprechen. Eigentlich ist es ein ganz menschliches Thema. Es geht heute um das Evangelium und Gesetz. Da noch eine Präsentation, die gleich kommt. Das Evangelium und Gesetz, Galater 3, Vers 15 bis 25 ist heute unser Predigttext. Ich habe nicht alle Verse mitgebracht, deswegen hoffe ich darauf, wenn ihr eine eigene Bibel habt, könnt ihr nachlesen, mitlesen. Die Hauptbibelverse, die habe ich euch allerdings hier mitgebracht, könnt ihr dann mitlesen. Warum das ein Thema für uns als Christen ist oder für diejenigen von euch oder von uns, die einfach sehr wenig mit dem Christentum bisher zu tun hatten, die aber eine bestimmte Vorstellung vom Christentum haben, um was es eigentlich geht, mag dieser Text aus Gottes Wort heute sehr weiterhelfen. Häufig höre ich im Fernsehen, und ihr kennt das sicherlich auch, wenn Menschen über das Christentum sprechen oder auch in meiner Ausbildung zum Sozialpädagogen, höre ich so Sätze wie, ja, letztendlich geht es bei allen Religionen doch um das Gleiche. Es geht doch überall darum, dass wir Gott lieben sollen und den Nächsten wie uns selbst. Diese Zusammenfassung kommt direkt aus der Bibel, entstammt den Worten, dem Mund Jesu. Aber das ist nicht der Kern des christlichen Glaubens. Manche, die nicht so weit gehen und sagen, ja, eigentlich geht es doch für alle Menschen nur darum, dass man Gutes tut. Und wenn es dann jemanden gibt, ein größeres, höheres Wesen, dann hat dieses größere, höhere Wesen sicherlich Freude daran, dass ich mich bemühe, einfach Gutes zu tun. Was Gutes tun bedeutet, ja, das muss dann jeder für sich selber so entscheiden. Und man weiß ja auch in Auseinandersetzung mit anderen Menschen, was gut tut. Und klar gibt es da unterschiedliche Definitionen. Aber diese Vorstellungen herrschen. Das ist die Vorstellung für andere. Die Vorstellung, wenn ich betroffen bin, zum Beispiel wenn ich unfair auf der Arbeit behandelt werde von meiner Chefin, dann ist in mir sehr schnell der Gedanke da, wie du mir, so ich dir. Das ist so die Ethik, die häufig einfach wie ganz natürlich in mir hervorkommt. Und da geht es nicht darum, oh, du hast mich beschenkt, wie du mir, so ich dir. Der Gedanke kommt mir komischerweise mehr, wenn mich jemand auch mit dem Auto oder mit dem Fahrrad schneidet oder wenn ich übervorteilt werde auf der Arbeit, wenn man mir etwas fälschlicherweise vorenthält. Und dann ist sehr schnell in mir diese Art Trotzreaktion, dass, wenn es verstärkt wird, bis zu einer Rebellion gehen kann. Und ich denke, damit sage ich euch nicht etwas, was ihr überhaupt nicht kennt. Ich hoffe mal zumindest, dass die meisten hier sagen, ja, das erlebe ich auch immer wieder. Das Problem scheint zu sein bei den galatischen Christen, wie auch heute, dass wir solch eine wie du mir, so ich dir Mentalität haben. Oder so eine Mentalität von du bist, was du tust. Und so erziehen wir auch häufig unsere 4 Kinder. Und wir erziehen sie nicht einfach in reiner Gnade und Freiheit und Zutrauen, sondern häufig haben wir wie so das Motto, wenn du Gutes tust, dann verdienst du auch etwas. Wir geben dir Sackgeld, wir geben dir Aufmerksamkeit und wenn du nicht das gut machst, dann hat es Konsequenzen. Konsequenzen ist ein nettes Wort für Strafen, aber letztendlich geht es darum, du bist, was du tust. Das ist drin. Und das muss nicht einmal falsch sein. Aber die galatischen Christen wussten, Gott hat ja Gesetze gegeben. Und jetzt, wo wir vielleicht auch gerade aus einem nicht-jüdischen Hintergrund kommend, das sind wahrscheinlich auch wir heute, die meisten von uns, da hat doch Gott heilige Schriften gegeben. Er hat sich gezeigt und geoffenbart, was er von uns möchte, wie wir leben sollen. Also ist es doch nur wichtig, dass wir das auch machen. Bei den Galatern war es so, dass sie sagten, hey, zu dem Volk Israel gehörte man, wenn man als männlicher Nachkomme am achten Tag beschnitten wurde. Also müssen wir das doch auch machen, jetzt wo wir Christen geworden sind. Wir wollen doch Gott gehorsam sein. Die Motivationen mögen sehr, sehr edel und gut gewesen sein. Es hatte aber bei ihnen dazu geführt, das hatten wir auch schon gesehen, dass die Vorstellung da war, nur wenn man bestimmte Regeln des mosaischen Gesetzes einhält, auch zum Beispiel den Sabbat am Samstag zu halten oder andere Feiertage zu halten, die Gott gegeben hatte, nur dann ist man wirklich Christ und Gott hat dann, nur dann, wirklich Gefallen an uns. Und darum geht's ja. Woher weiß ich, dass Gott Gefallen hat an mir? Dass, wenn ich morgens aufwache oder abends ins Bett gehe, Gott über dich, über uns, über mich sagen kann, ich habe Gefallen an dir. Unsere Beziehung ist okay. Die Bibel spricht dort von dem Begriff Rechtfertigung. Und jetzt steigen wir ein in so die Zusammenfassung dieser 11 Verse vom Galater 3. Ich finde eine gute Zusammenfassung in Vers 19. Dort sagt Paulus, welche Aufgabe hatte denn dann das Gesetz? Und dann nennt er wie zwei unterschiedliche Aspekte. Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Hier sind wie zwei Aspekte und wenn ihr einen Predigt-Notizzettel mitgenommen habt, dann seht ihr auch diese Gliederung. Was wir hier sehen ist, in dem zweiten Teil die Rolle des Gesetzes. Was soll eigentlich das Gesetz, was Gott gegeben hat? Das ist wichtig für uns. Was machen wir mit dem mosaischen Gesetz? Im zweiten Teil heißt es, es sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Das Gesetz ist also zeitlich begrenzt, sagt Paulus. Er denkt an den Bund mit Abraham, von dem wir gerade in der Schriftlesung gehört haben. Er denkt an die Zusagen, die Abraham gemacht worden sind. Und hunderte Jahre später kommt Jesus. Und dazwischen gibt es eine Zeit, wo Gott Gesetz gegeben hat, wo Gesetz Gültigkeit hatte. Aber Paulus sagt hier, das Gesetz ist zeitlich begrenzt. Es sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezieht. Da werden wir gleich noch mehr hören. Aber das zeigt schon mal, offenbar gibt es eine bestimmte Abfolge, die wir ernst nehmen müssen, denn Paulus nahm sie ernst. Die Zeit des mosaischen Gesetzes hatte einen Anfang, hatte auch ein Ende. Das zweite ist, dass das Gesetz in seiner Aufgabe begrenzt ist, in seiner Funktion. In dem ersten Teil von Vers 19 heißt es ja, es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Auch darauf möchte ich gleich noch näher eingehen. Diese beiden Aspekte sind wichtig, um dann zu verstehen, warum das Evangelium so anders ist, so kontraintuitiv, warum das so faszinierend ist, so befreiend, so simpel und doch verstehen wir es häufig nicht wirklich. Aber das Problem liegt nicht am Evangelium selbst, sondern an unserer Standardeinstellung, wie du mir, so ich dir. Lasst uns das heute mehr entdecken, wie uns das prägt und wie wir da rauskommen können. Das Erste, das Gesetz ist zeitlich begrenzt. Wenn wir zurückgehen an den Predigttext Vers 15, Dort fängt Paulus an und gebraucht ein Bild. Wenn er an das Gesetz denkt, dann möchte er uns helfen, das besser zu verstehen, welche Rolle das Gesetz bei Christen spielt, welche Rolle das Gesetz überhaupt für Israel schon spielte und die Missverständnisse. Er sagt, Vers 15, liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufgesetzt hat und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner mehr es für ungültig erklären oder nachträglich etwas daran ändern. Genauso verhält es sich auch mit den Zusagen, die Abraham und seine Nachkommenschaft gemacht wurden. Übrigens sagt Gott nicht und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln, vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede. Kurze Pause. Ein ganz faszinierender Einschub, den Paulus dort macht. Offenbar hat Paulus nicht gesagt, ja, die biblischen Geschichten, die kann man so großflächig lesen und so überblicksmäßig verstehen. Er ist sogar ein bisschen in ein Detail hineingegangen. So ernst nahm er die jüdischen Schriften, die Tora, die fünf Bücher Mose, dass er sagen konnte, Leute, habt ihr mal gemerkt, da steht nicht einfach, die älteren deutschen Übersetzungen verwenden das Wort noch, die Verheißung gilt den Samen Abrahams, sondern dem Samen. Einzahl. Das ist bedeutsam, merkte Paulus. Das heißt, irgendwo kommt dieser eine. Und macht das nicht auch Sinn? Denn am Anfang der Bibel hieß es ja auch schon bei Adam und Eva, hey Schlange, eines Tages wird der Nachkomme der Frau dir den Kopf zertreten. Du wirst ihn in die Ferse stechen. Also es gibt eine Person, die sich durch diese Familien, die beschrieben werden in der Bibel, hindurchzieht. Und die Frage ist, wer ist es? Wann kommt er? Und wann wird er die Schlange zertreten, bildlich gesprochen? Wann wird er uns befreien? Und hier sieht Paulus in einem Detail der Schrift, hey, da heißt es ja nicht den Samen, den Nachkommen, sondern dem Nachkommen, Einzahl. Und hier verrät er uns direkt schon, an wen er dann denkt. Und dieser eine ist Christus. Das gibt uns doch diese zeitliche Übersicht. Das, was wir gehört haben in der Schriftlesung, der Bund, den Gott mit Abraham schließt, der ist passiert und 430 Jahre später kommt das Gesetz. Und dann dauert es nochmal hunderte von Jahren, bis Jesus kam. Und das liegt jetzt auch schon wieder 2000 Jahre zurück. Riesige Zeiten. Aber Paulus sieht, das Gesetz hatte dort eine Rolle, aber es ist zeitlich begrenzt. Und Galater, ihr Christen dort, nehmt das ernst. Denn das Gesetz und die ganze biblische Geschichte muss gelesen werden mit Blick auf, wo ist dieser eine? Wo ist Christus? Und da kam er. Nicht nur das. Im nächsten Vers, Vers 17, sagt er, wie zusammenfassend, was ich sagen will, ist Folgendes. Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Heute könnte man natürlich ein gemachtes Testament bei einem Notar wieder ändern lassen, immer die neueste Version gelten. Bei den Juden damals war es klar, wenn ein Bund geschlossen wurde, dann galt er so, wie er geschlossen wurde, mit allen Bedingungen. Und die mussten eingehalten werden. Und wenn dann jemand sagt, oh, ich schreibe da noch was drauf, oh, das gilt jetzt nur, wenn du mir bis zum Lebensende immer sagst, Thorsten, du bist der Beste, Thorsten, du bist der Beste. Nein, das geht nicht, sagt Paulus. Ihr wisst, dass das Gesetz, dieser Bund, der geschlossen wurde, der ist gültig. Und wenn dann später Gesetze hinzugefügt werden, dann hebt das Testament nicht auf. Auch da seht ihr wieder, die zeitliche Abfolge ist für Paulus sehr entscheidend, wenn es darum geht, zu verstehen, wofür ist das Gesetz da. Und hier in dem Vers weist er uns auf das hin, was wir in der Schriftlesung gehört haben. Vielleicht ist mit diesem, was Thies vorgelesen hat, für euch alles klar. Gott schließt einen Bund mit Abraham. Er sagt, Abraham, ich habe dich rausgepickt, deine Familie mache ich groß, schau dir die Sterne an. Nachkommen wirst du haben, mehr als du zählen kannst. Sand am Meer, kannst du die Körner zählen? Ich gebe dir mehr Nachkommen. Ich werde dir Land geben, Nachkommenschaft und ich werde dein Gott sein und ich werde dich segnen.
Das heißt, ich werde dich mit Gutem überschütten, ohne dass du es verdient hast. Wir kommen, lass uns einen Bund machen, einen Vertrag schließen. Jetzt kommt die Frage, okay, wenn wir einen Vertrag schließen, würden wir uns hinsetzen, vielleicht mit dem Notar, der das beglaubigt. Damals hat man das so nicht gemacht. Es ist wirklich etwas seltsam, wenn man hört, wie Gott einen Bund schloss. Er hat gesagt, Abraham, besorg dir Tiere. Ich möchte, dass du dir eine 3-jährige Kuh, 3-jährige Ziege, 3-jährigen Schafbock, Turteltauben, junge Tauben besorgst. Und die großen Tiere zerteilst du. Und dann legst du sie rechts und links an einen Weg. Völlig schräg, oder? Also wer heute so einen Bund schließt, der kommt in den 20 Minuten in eine Tagesschau und hat dann noch andere Betreuer um sich herum, nehme ich an. Damals war das aber normal. Der Gedanke dahinter war eigentlich ein sehr ernsthafter. Es sollte symbolisieren, wenn einer von uns diesen Bund, den wir schließen, bricht, dann sehen wir ganz, ganz plastisch vor uns, was die Strafe dafür sein sollte. Und der Gedanke war, dass man zu zweit gemeinsam durch diesen Weg ging, links und rechts, die Tierhälften, die blutigen, tot. Das erwartete einen Bundesbrecher, der solch einen besonderen Bund brach. Nun ist es vielleicht euch aufgefallen, Abraham wartete den ganzen Tag, dass Gott jetzt sagt, komm, wir gehen jetzt da durch. Und dann kamen Vögel und Abraham muss dafür sorgen, dass die Vögel nicht irgendwie das Fleisch jetzt schon irgendwie wegpicken. Und dann am Abend ist er einfach müde, es wird dunkel, er schläft ein. Erst dann kommt Gott, wie es dort heißt, so mit Feuer wie ein rauchender Ofen. Also da passiert etwas, das ist enorm. Und plötzlich fährt Gott alleine durch diesen Weg. Das ist bedeutsam. Das heißt, Gott hat wunderbare Zusagen des Segens für Abraham und die, die wie Abraham glauben, gegeben. Und das hat nachher auch mit uns zu tun. Und dann sagt Gott, dieser Bund kann von mir gebrochen werden. Ich werde es nicht tun, sagt Gott. Und er kann von dir und deinen Nachkommen gebrochen werden. Aber ich gehe alleine dadurch. Paulus sieht das und sagt, dieser Bund ist geschlossen worden mit Blick auf den Nachkommen, den einzigen, den einen besonderen, nämlich Jesus Christus. Das heißt, das, was am Kreuz passiert, wenn Jesus stirbt, was er wusste, er hat seinen Jüngern ja mehrfach angekündigt, was passiert ist, Jesus ist Mensch geworden, Gott wird Mensch, um jetzt durch die Tierhälften selber durchzugehen und zu sagen, ich habe als Gott meinen Teil des Bundes gehalten. Aber ich sehe, ihr, mein Volk, habt den Bund nicht gehalten. Ihr wart nicht treu. Und jetzt bin ich bereit, diesen abrahamitischen Bund zu halten. Das, was mit den Tieren passiert, passiert mit mir. Das Kreuz ist stellvertretend die Strafe auf sich zu nehmen, die Abraham eigentlich verdient hätte. Und die Nachkommen Abrahams. Paulus sagt im Galaterbrief, die Nachkommen Abrahams sind die, die auch diesen Glauben Abrahams haben. Und er wendet das an auf Nichtjuden, wie wir es sind. Ein faszinierendes Bild für einen Bund, der das Kreuz in einem ganz anderen Licht nochmal hinstellt. Das macht deutlich, dass diese wunderbare, einseitige Zusage an Segen, an Gutes tun, an Gott ist mit uns, von Gott alleine abhängig ist. Dann kam später das Gesetz. Und jetzt könnte man fragen, ja, aber wenn später das Gesetz kommt und jetzt auch nicht mehr gilt, das Mosaische, was soll das Gesetz? Das ist die Frage, mit der ich jetzt weitergehen möchte. Denn Paulus sagt hier im Vers 19, das Gesetz ist in seiner Aufgabe begrenzt. Nochmal Vers 19. Welche Aufgabe hatte das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Ich glaube, viele Nachbarn von mir, die religiös sind und irgendwie auch christlich aufgewachsen, würden diesen rot markierten Teil, den zweiten Teil des Verses, anders weiterführen. Welche Aufgabe hatte das Gesetz? Ich könnte mir vorstellen, dass dann Antworten kommen, wie es wurde hinzugefügt, damit wir Gottes Willen besser erkennen können, um ihn besser zu tun. Oder Gott hat das Gesetz gegeben, damit wir eine Bedienungsanleitung für unser Leben haben, damit wir noch besser wissen, wie wir in dieser Welt zurechtkommen und dass Gott Freude an uns hat. Was Paulus hier sagt, ist schockierend anders. Er kann auch anders reden. Ich bin heute bewusst mal sehr einseitig. Aber hier an der Stelle ist er bewusst einseitig. Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Eigentlich nicht schwer zu verstehen. Stell dir vor, du bist Vater oder Mutter, hast Kinder, die alt genug sind, dass sie deine Anweisungen verstehen können, und du regelst ihren Tagesablauf. Das musst du anziehen. Nein, das ziehst du nicht an. Du musst um 8 Uhr am Frühstückstisch sitzen. Viertel ab 8 ist Schluss. Da gibt es nichts mehr. Nein, du hast den falschen Pullover, zieh sofort den anderen Pullover an. Nein, du musst jetzt los. Nein, das sagst du so nicht. Alles wird geregelt. Was passiert? Sagen die Kinder, ich bin so froh, dass man mir die Entscheidungen abnimmt und sagt, was ich tun soll. Dann gelingt mein Leben einfach besser. Also mein Tag ist einfach so viel besser, wenn man, ich muss gestehen, manchmal eins meiner Kinder, gerade heute Morgen noch, hat mir gesagt, nein, ich möchte lieber, dass ihr mir ganz klar sagt, was ich machen soll und wann ich es machen soll. Ich sage, nein, ich möchte dir nicht einfach immer sagen, was du wann zu machen hast. Ich möchte, dass du selber überlegst, was tut gut. Aber im Normalfall, wenn wir es dann tun, wenn wir solch einem Wunsch entsprechen, dann wollen es die Kinder bald nicht. Es fängt an mit trotzig werden und kann dann bis zur Rebellion und jetzt könnt ihr mich mal, jetzt gehe ich weg, gehen. Wer will mit jemandem zusammenleben, der immer nur sagt, das darfst du nicht, das musst du machen, das darfst du nicht, das musst du machen und wenn nicht, und das ist ja Teil des mosaischen Gesetzes, kommen diese Strafen. 5. Mose 28, wunderbar. Mose hat zum zweiten Mal die 10 Gebote seinem Volk bereitgelegt und sagt, wählt Segen oder Fluch, Gehorsam, Ungehorsam. Und ihr wisst, das Volk Israel dachte, ja, wir wollen Segen, also wählen wir Gehorsam. Aber so einfach ist es halt nicht. Das Problem ist nicht das Gesetz. Das Problem liegt hier in uns drin. Ich wünschte, ich könnte einfach, wenn meine Chefin mir sagt, Thorsten, hier mit der Papiermaschee, das musst du dann so machen und ich habe mich vielleicht gut vorbereitet. Habe ich auch gerade in den letzten Monaten. Und ich dachte, ich weiß, wie es funktioniert. Dann sagt sie mir etwas, was ich schon weiß. Meist habe ich nicht so Freude daran. Letzten Freitag haben wir gekocht, wir haben Teig gemacht, selber Spätzle. Und dann mussten wir das sauber machen und dann sagt meine Chefin zu mir, Thorsten, am besten wäscht man die Sache mit kaltem Wasser. Ich denke, das weiß ich doch, warum muss man mir das sagen? Warum reagiere ich nicht anders und sage, oh gut, dass sie mich nochmal daran erinnert. Vielleicht hätte ich es sogar falsch gemacht. Eigentlich weiß ich es, aber ich bin so dankbar, dass meine Chefin mich an solche Sachen erinnert. Irgendwas ist hier drin irgendwie schief. Und das ist das Problem, was wir Menschen haben, weshalb schon die galatischen Christen die wunderbare Botschaft vom Evangelium so verdrängen konnten. Und meinten, das Gesetz ist dazu da, damit wir besser leben können, andere messen können. Nein, Paulus sagt, das Gesetz ist da, um ans Licht zu bringen, dass wir Gebote übertreten. Das heißt zum einen, wenn ich da draußen auf einer Straße 130 mit dem Auto fahren würde, aber nirgendwo gäbe es Gesetze, die das regeln, dann wäre das vielleicht fahrlässig. Aber es wäre nicht illegal. Wenn ich aber weiß, in der Schweiz ist die Höchstbegrenzung 120 auf der Autobahn und 80 da draußen auf der Landstraße, dann weiß ich, ich habe das Gesetz übertreten. Das ist ein Teil von dem, was Paulus hier meint. Das Gesetz bringt ans Licht, wo wir Übertretungen haben, wo wir das Gesetz übertreten, dass wir sündigen. Aber es ist auch noch mehr. Es ist dieses... Nein, Salome, pack nicht dort auf die Herdplatte. Wieso? Psst, au! Das Verbot scheint wie etwas in uns anzureizen, dass wir eben doch das machen wollen. Wenn wir sagen, du, an den Schrank darfst du aber nicht gehen. Wieso? Nein, einfach so. Und wenn das kurz vor Weihnachten passiert, das wisst ihr alle, dann schauen die Kinder nach. da ist eine Dynamik, dass wir irgendwie Gesetze übertreten wollen. Und dann, es nimmt sogar zu, wenn man uns diese Gesetze auch noch sagt. Willst du als Eltern deine Kinder möglichst rebellisch halten? Gib ihnen Gesetze. Gib ihnen Regeln. Mach alles mit Regeln. Wir geben unseren Kindern einige Regeln. Also jetzt, wir kommen da noch dazu, dass wir nicht ganz das Gesetz los sind. Aber dieses mosaische Gesetz geht nicht tief genug. Es hatte und war in seiner Aufgabe begrenzt, denn es hatte nur die Aufgabe, dass es ans Licht bringt, dass wir Gottes Gebote übertreten. Wir brauchen mehr. Wir haben schon in der letzten Predigt aus der Reihe gehört, dass wir Gottes Geist brauchen. Schon im Alten Testament, 600 Jahre vor Jesus, kündigt Gott durch Propheten, verschiedene, Jeremia, Hesekiel an, eines Tages wird Gott einen neuen Bund schließen. Dieser Bund wird anders sein als der mosaische. Da hat man Gesetze auf einen Steintafeln draufgeschrieben. Im neuen Bund tauscht er unser Herz aus. Und er schreibt seine Gebote auf unser Herz. Er gibt uns seinen Geist. Darum geht's. Doch woher bekommen wir diesen Geist, dieses neue Leben? Die Aufgabe ist weiter begrenzt und jetzt benutzt Paulus noch weitere Bilder in Vers 23. Doch bevor die Zeit des Glaubens begann, wurden wir alle zusammen unter der Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Unsere Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Seht ihr, woran Paulus denkt beim Thema Gesetz? Er denkt an ein Gefängnis und er denkt an Gefängniswärter. Die Zeit des Gesetzes war für Paulus eine Zeit, wo Israel im Gefängnis saß und einen Wärter hatte. Ist nicht gerade ein schönes Bild. Im nächsten Vers benutzt er ein ähnliches, aber doch leicht anderes Bild. Vers 24. Das Gesetz war also unser Aufseher. Manche Bibelübersetzungen sagen strenger Erzieher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Gefängniswärter und strenger Erzieher. Die Bilder sollen deutlich machen, wer das Gesetz nehmen will, um damit Gott zu gefallen, der sitzt im Gefängnis. Er ist hilflos und nicht in der Lage, Gott wirklich zu gefallen. Und es fühlt sich auch frustrierend an, oder? Die Lösung, das Evangelium, was Paulus hier andeutet, Vers 24, ist, dass es Gottes Plan war, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Das heißt, ich bin mit Gott in einer rechten Beziehung, nicht weil ich etwas tue, sondern weil Jesus etwas tat. Das Evangelium ist also Jesus an unserer Stelle. Gott nimmt die Anforderungen des Gesetzes nicht runter. Er sagt, nein, ich komme selber und erfülle es für euch. Und ich komme selber und trage am Kreuz die Strafe und lass mich wie ein Tier, was zweigeteilt ist, für euch töten. Das ist Gnade. Das ist die Botschaft der Freiheit, dass jemand anderes an unserer Stelle die Gesetze getan hat, die wir tun sollten. Und jemand anders bereit war, die Strafe für die Untreue von uns zu tragen. Ich finde dieses Bild von dem Bund wirklich faszinierend, den Gott mit Abraham schloss. Und dann zu realisieren, dass der Bund, der geschlossen wurde, so viele Hunderte, ja, tausende Jahre vorher, am Kreuz jetzt sich erfüllt, wo Jesus am Schluss ruft, es ist vollbracht, uns die Freiheit geben kann. Die Frage ist dann nur, heißt das ja, wir sind das Gesetz voll los? Es war ja zeitlich begrenzt, es hat aufgehört mit Jesu kommen, es war an seine Aufgabe begrenzt, brauchen wir heute nicht mehr, dann können wir doch so leben, wie wir wollen. Aber hier wird es spannend im letzten Teil, denn Gnade verpflichtet. Vielleicht kennt ihr den Ausdruck Adel verpflichtet. Wenn man adelig ist, wenn man Prinz Harry ist, dann fällt es schwerer,
irgendwie in die gleichen Diskos zu gehen, die gleichen Drogen zu nehmen wie viele Jugendliche und sich so zu verhalten und sich öffentlich zu äußern. Nein, Adel verpflichtet, sagt der Volksmund. Gnade verpflichtet auch, aber es ist eine ganz andere Dynamik. Heißt das, wir haben jetzt einfach ein anderes Gesetz, nicht mehr das Mosaische? Interessant ist, dass selbst im Galaterbrief einige Stellen von dieser Gnade verpflichtet sprechen. Zum Beispiel Galater 6, Vers 2. Da sagt Paulus, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Das finde ich faszinierend. Offenbar kann Paulus sagen, das Gesetz, das Mosaische, hat keine Bedeutung mehr für uns, keine verpflichtende Bedeutung. Aber ihr sollt das Gesetz Christi erfüllen und deswegen tragt einander die Lasten. So wie Jesus unsere Lasten getragen hat, sollen wir einander die Lasten tragen. Dieses Gesetz von Christus kommt bei Paulus noch an einer anderen Stelle vor, nämlich im 1. Korintherbrief. Auch da, er spricht darüber, wie er evangelisiert, missioniert, wie er Menschen für Jesus gewinnen möchte. Und da sagt er, hochinteressant, wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt. Und dann sagt er, wie in Klammern, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Wow, Paulus ist gesetzlos. Aber er verhält sich wie jemand unter Gesetz, damit er jüdische Menschen gewinnen kann für Jesus. Im nächsten Vers, wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, sprich wir, die meisten von uns, denke ich, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, denn auch sie möchte ich gewinnen. Und dann kommt wieder der Einschub. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus gegeben hat. Faszinierend. Paulus, bist du jetzt unter Gesetz oder nicht? Nein, würde er sagen, oder sagt er hier, nicht unter dem Mosaischen, nicht unter dieser Dynamik. Du musst und dann wirst du Segen bekommen. Du machst nicht, dann gibt es Fluch. Sondern unter dem Gesetz Christi. Auch im Galaterbrief verstehen wir dann noch mehr, in Galater 2, Vers 14. Was meint Paulus damit? Wie kann man das Gesetz nutzen, ohne dass es gesetzlich ist? Wie kann das Evangelium uns in eine Pflicht hineinnehmen? Ganz interessant, Paulus hörte davon, dass die Gemeinden in Galatien Besuch bekamen von den jüdischen Christen aus Jerusalem. Und die Leute, die dort kamen, so diese jetzt besonders bekannten Juden, die Christen geworden waren, die kamen und es entstand so wie das Missverständnis, man müsste jetzt die Gesetze halten. Und dazu gehörte für einen Juden ja auch, mit Nicht-Juden können wir nicht am selben Tisch essen. Und dann sagt Paulus, und das schreibt er in die Bibel hinein, hat er sogar Petrus vor allen anderen ermahnen müssen. Aber wie kann man das? Das Gesetz haben wir jetzt nicht mehr. Das hat Paulus wie teilweise abgeschafft. Nein, Gnade verpflichtet. Galater 2, Vers 14. Als ich nun sah, dass sie, Petrus, Barnabas, den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in Gegenwart aller zu Petrus. Und dann kam diese Ermahnung. Faszinierend, oder? Paulus kann eigentlich den Leiter der Kirche, den damaligen Papst, wenn man so will, ermahnen vor allen. Warum? Weil auch er fehlbar ist und weil das Evangelium, die Gnadenbotschaft, ein bestimmtes Verhalten nach sich ziehen sollte. Und wo das dem widerspricht, kann ein Paulus einen Petrus scharf zurechtweisen. Mit dem Ziel, ihn auf den rechten Weg zu weisen. Hochinteressant, aber eigentlich für die meisten von uns sehr bekannt, denn nichts anderes tat ja Jesus, als er sagte, hey, stellt euch vor, es gibt zwei Menschen,
eines Verwalters, die schuldeten, oder ein Verwalter hatte jemanden, der für ihn arbeitete und der veruntreute ganz viel Geld. Das war so viel Geld, dass es Jahre, Jahrzehnte gedauert hätte, 10.000 Talente, um diese Schuld abzubezahlen. Und Jesus sagt, dieser König dort, er hat das Geld erlassen. Er hat gesagt, hey, ich weiß, das schuldest es mir, ich bräuchte es, ich erlasse es dir. Warum? Weil der Mann, der so viel Schulden hatte, gesagt hat, hey, denk an meine Familie und wie soll ich das? Und der König hatte Mitleid und er vergibt und nimmt die Kosten auf sich selbst. Der Mann, dem seine Lebensschuld vergeben wurde, geht hin und sagt zu dem anderen, der ihm 5 Franken schuldet, wo sind meine 5 Franken? Die habe ich gar nicht. Es tut mir leid, aber ich kümmere mich drum. Nein, ich will sie jetzt haben. Gib mir Zeit. Oh, meine Familie. Nein, keine Zeit. Du schuldest mir die 5 Franken. Ich will sie jetzt haben, sonst bist du im Gefängnis. Andere kriegen das mit, hören das Gespräch und sind entsetzt. Entsetzt über den Mann, der so viel vergeben wurde. Warum? Ich denke, jeder von uns fühlt das. Jemand, dem so viel vergeben wurde. Da dürfte man doch erwarten, dass er jemandem, der ihm ganz, ganz wenig schuldet, unglaublich barmherzig gegenübersteht. Gnade verpflichtet. Gnade befreit von Schuld. Gnade befreit von dem Du musst, denn ein anderer hat schon. Aber sie nimmt uns auch in eine Verpflichtung, barmherzig mit anderen umzugehen. Das Wichtigste in Kürze und was es für uns bedeutet. Das Gesetz kam also nach dem Bund mit Abraham und endete mit Jesus. Das heißt, auch wir sollen die Bibel nicht flächig lesen. Das heißt, einfach irgendwo reinspringen und sagen, ja, die Bibel ist Gottes Wort, es gilt für uns, also kann ich irgendwo reinspringen und das gilt für uns. So simpel ist es nicht, denn die Bibel ist eine Geschichte, die auf Jesus zielt in verschiedenen Akten. Und es ist wichtig zu wissen, wo befinden wir uns gerade und welche Bedeutung hat es. Und die Bedeutung erfahren wir dann, wenn wir vom Ende her von Jesus schauen. Vielleicht kennt ihr diesen Film The Sixth Sense mit Bruce Willis, der 6. Sinn. Wer den Film nicht kennt, allein um diese Illustration zu verstehen, bitte ich euch, den Film mal zu schauen. Ich werde auch nicht viel verraten, nur das eine, den Film schaut man sicherlich 2-mal. Denn man meint genau zu wissen, worum es geht, auch wenn man manchmal verwirrt ist. Bis zum Schluss. Und der Schluss zeigt alles, was vorher war, in einem ganz anderen Licht. Dieses Aha-Erlebnis. Und was? So ist es jetzt? Dann muss man den Film wie nochmal schauen, um zu gucken, warum habe ich das beim ersten Mal eigentlich nicht gesehen. Wenn du noch nie die Bibel gelesen hast, dann könnte es so sein, wie das erste Mal The Sixth Sense schauen. Manches klingt unheimlich interessant, tolle Geschichten in der Bibel, anderes völlig verwirrend und anderes irritierend, schockierend. Aber wenn dann der Schluss kommt, im Neuen Testament, das Kreuz Jesu, seine Auferstehung, die Briefe von Paulus, die das erklären, und du liest dann alles nochmal rückblicken, fragt man sich, wieso habe ich das eigentlich vorher nicht sehen können? Der Schlüssel ist, auch wie hier bei Paulus, lies die Bibel von Christus her. Gott und Mensch in einer Person, der kam, um den Bund zu erfüllen. Das Gesetz hat die Funktion eines Gefängniswärters. Das bedeutet, sie ist nicht der Weg, auf dem Gott uns annimmt, sondern ein Gefängnis, in dem wir hilflos festsitzen. Das Gefängnis hat die Funktion eines Aufsehers. Das heißt, es motiviert nur von außen durch Strenge und durch Strafen. In unserer pädagogisch aufgeklärten Welt wissen wir, das ist im besten Falle kurzsichtig. Das Gesetz lässt uns fragen, das ist die pädagogische Wirkung von dem Gesetz, wer holt uns da raus, wer befreit uns? Die Gnade, von der Paulus spricht, die befreit uns von Schuld Gott gegenüber und die versetzt uns in Staunen und Anbetung. Denn die Gnade sagt, wir müssen das Gesetz gar nicht tun. Ja, wir können gar nichts tun. Wir müssen es nicht. Denn Gott allein ging zwischen den toten Tieren hindurch. Und damit gibt Jesus und seine Gnade uns eine ganz andere Art von Gesetz vor, wie wir als Christen leben sollten. Nämlich wir werden motiviert durch diese Gnade, angetrieben von einer Dankbarkeit, einem Staunen Gott gegenüber. Gleichzeitig gibt Gott uns seinen Geist, etwas von ihm in uns hinein, dass wir das glauben können und wollen. Und wir werden von innen motiviert, anders zu leben. Und das führt mich zu der Frage schließlich, ist deine Beziehung zu Jesus von seiner Gnade zu dir geprägt? Das ist natürlich jetzt eine Frage an die, die sagen, ich habe eine Beziehung mit Jesus. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ja, ich habe viel von Jesus gehört, ich will von ihm noch mehr hören. Aber eine Beziehung zu Jesus kann ich so nicht sagen. Ich hoffe, und unser Gebet war das auch im Vorfeld des Gottesdienstes, dass jeder von uns heute Gottes Stimme, die Stimme des Heiligen Geistes in uns hört, dass wir die Sachen, die in seinem Wort stehen, verstehen können, glauben können. Glauben heißt, ich vertraue darauf, Jesus an meiner Stelle. Er trug für mich die Strafe, die ich verdient habe. Er hat den Gehorsam geleistet, die Gesetzeserfüllung, die ich nicht schaffe. Er hat es gemacht und es ist vollbracht. Und darauf lasse ich mich jetzt einfach fallen. Das glaube ich jetzt, das ergreife ich und ich hänge mich an diesen Jesus. Und ich sage, ja, Jesus, ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll, aber ich sage einfach ja dazu. Als ich vor etwas über 20 Jahren einiges in der Bibel las, bis 20 habe ich das nicht gemacht, aber mit 20 in der Bibel las, vieles nicht verstand, wusste ich nur, Jesus hat etwas Großartiges für mich getan. Es hat irgendwas mit meinen Sünden zu tun, etwas, was ich nicht gemacht habe und machen sollte, was wie zwischen uns steht, und er hat es ausgeräumt. Dafür ist er gestorben. Dafür ist er auferstanden. Und während ich so auf dem Weg von meinem Haus zu einer Nachbarin unterwegs war, abends, hatte ich wie den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, ich möchte, dass du darauf irgendwie reagierst. Was sagst du dazu? Wie lautet deine Antwort auf das, was ich getan habe, was auch für dich gilt? Und in dem Moment wusste ich, ich kann gar nicht anders, als zu sagen, ja, das glaube ich, das will ich, das will ich. Am nächsten Sonntag bin ich da mitgegangen mit einer Bekannten in so einen Gottesdienst, wo ich wusste, da passiert das immer wieder, dass man nach vorne kommen sollte, um sich zu bekehren, weil ich nicht wusste, was das heißt. Ich wusste nur, ich will irgendwas auch machen, um deutlich zu machen, ja, das will ich, diesen Jesus will ich, das glaube ich. Und seitdem, wie auch bei den meisten von euch, haben wir eine Beziehung von Jesus. Aber ist diese Beziehung zu Jesus von seiner Gnade zu dir geprägt? Oder von Gesetzeserfüllung? Einen Schritt weiter, sind deine Beziehungen zu anderen von Jesu Gnade zu dir geprägt? Gibst du das weiter? Nicht, weil du musst, sondern weil du überfüllst mit Gott, mit dem Wissen und dem Gefühl und dem Erleben, Gott hat Freude an mir. Und deswegen möchte ich das weitergeben. Gott geht großzügig mit mir um. Ich möchte großzügig mit anderen umgehen. Und letztendlich kann man mit diesen 6 Worten diese paulinische Ethik zusammenfassen. Wie Jesus mir, so ich dir. Und wenn dein Fokus auf, ich möchte bessere Beziehungen zum anderen Christen oder meinen Arbeitskollegen, meinen Familienangehörigen haben, wenn der Fokus dort liegt und du hast Mühe, das dort wirklich auszuleben, kann es sein, dass du viel mehr Fokus drauflegen solltest auf, wie geht Jesus eigentlich mit mir um? Vielleicht hast du auch das Missverständnis gehabt, Gott will, dass ich mich bestimmt verhalte und wenn ich das tue, dann segnet er mich. Nein. Gott, der Vater, hat Jesus, seinen Sohn, so behandelt am Kreuz, wie wir es verdient haben, damit er dich und mich so behandeln kann, wie Jesus es verdient hat. Natürlich können wir das nur im Glauben annehmen. Beweisen könnte das euch nur, wenn Jesus hier plötzlich erscheint und wir wüssten ganz genau, er ist es und er sagt es uns direkt. Aber sein Wort spricht davon. Die Frage ist, glaubst du dass Gott wirklich so gut ist zu dir. Dass Jesus das für dich getan hat. Und dass er dich jetzt mit anderen Augen anschaut, nämlich als sein Kind, sein geliebtes Kind. Dass er keinen Fehler an dir sieht, vollkommenen Gehorsam, kein Grund für Bestrafung. Morgens, wenn du aufstehst, tagsüber, abends, wie du dich hinlegst. Völlig unabhängig, wie du dich verhältst. Umso mehr du das glaubst, wirst du merken, dass die Gnade dich verändert. Lass uns als Antwort darauf das Lied singen, Ich glaube dran. Wir werden jetzt eine Zeit haben mit ein paar Liedern, wie Franziska zu Beginn schon sagte. Aber lass uns wirklich bewusst mit dem Lied Ich glaube dran beginnen als Bekenntnis, als Antwort, was wir Gott geben auf seine Botschaft.